The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 6. November. Es war einmal ein Mann, der glaubte, Politik sei wie ein guter Tauschhandel. Man gibt ein bisschen nach, man holt ein bisschen raus und am Ende gewinnt man das große Ganze. Als Friedrich Merz ins Bundeskanzleramt gewählt wurde, da wurde ihm vom Wähler ja in der Tat ein großer Klumpen Gold überreicht, wie dem jungen Hans im Glück.
Und weil er am liebsten das tat, wozu er gerade Lust hatte, geriet er immer wieder in gefährliche Situationen.
Für Merz ist der Klumpen Gold sein Wahlsieg, die Kanzlerschaft, die er ja so lange ersehnte. Ein Klumpen bestehend aus Macht, aus Ruhm und ja natürlich auch aus Verantwortung. Im Märchen der Gebrüder Grimm tauscht Hans im Glück den Klumpen aus Gold bald schon gegen ein Pferd. So gesehen ein erster Kontrollverlust. Und auch der glückliche Friedrich Merz merkte schnell, dass ihm der Goldklumpen so im Regierungsalltag abhanden kam. Hier wurde ein Tauschgeschäft fällig. Die leidige Verfassungsrichterwahl und die SPD-Kandidatin Brosius Gersdorf, das war sein erster Tauschmoment. Plötzlich glänzte da nichts mehr.
Zu der Richterwahl am letzten Freitag ist alles gesagt worden. Diese Frage steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht auf der Tagesordnung. Ich verfolge diese Diskussion mit Interesse, aber ich habe noch keine abgeschlossene Meinung dazu.
Brosius Gersdorf war eine wichtige Figur für seine Koalitionspartner in der SPD. Und mit dem Scheitern ihrer Wahl wurde das Koalitionsbündnis erstmals erschüttert. Merz saß plötzlich doch etwas locker im Sattel. Wenn es denn damit genug gewesen wäre, war es aber nicht. Der nächste Tausch, bei dem wieder Respekt und Ansehen ja, und auch ein paar Umfrageprozente verloren gingen, stand vor der Tür. Das Pferd wurde jetzt zur...
Alles würde ich darum geben, wenn ich solch ein tüchtiges Tier hätte.
Eigentlich waren sich Union und SPD ja einig, was die Bürgergeldreform betrifft. Doch Merz holte bei der Gelegenheit noch etwas grundsätzlicher aus.
Ich werde mich durch Worte wie Sozialabbau und Kahlschlag und was da alles kommt, nicht irritieren lassen. Der Sozialstaat, wie wir ihn heute haben, ist mit dem, was wir volkswirtschaftlich leisten, nicht mehr finanzierbar.
Und das ging dem Koalitionspartner dann wiederum zu weit. Die Genossin Bärbel Baas von der knallroten Fraktion war not amused.
Diese Debatte gerade, dass wir uns diese Sozialversicherungssysteme und diesen Sozialstaat finanziell nicht mehr leisten können, ist, und das entschuldige ich mich jetzt schon für den Ausdruck, Bullshit.
Das klang bockig und so wurde die Kuh zum Schwein.
So ein Schweinchen, das grunzt und quiekt den ganzen Tag so lustig.
Ein Tier, das eigentlich Glück verspricht und somit gut zu Friedrich Merz passt, tja, wäre da nicht der treue Johann. Der Johann Wadefuhl, ein echter Merzmann, der den Posten als Außenminister ja auch deshalb bekam, weil er eher farblos ist, wir ihn alle vorher gar nicht kannten und er dem Meister auf gar keinen Fall in der Sonne stehen sollte. Doch der Mann macht von sich reden, er hüpft ungelenkt von einem Fettnäpfchen zum nächsten, in der Debatte um Israels Selbstverteidigung und jetzt zum Schluss bei der Rückführung syrischer Flüchtlinge. Tja, da ist Wadefuhl nicht ganz auf Parteilinie und bringt den Friedrich Merz unter Druck.
Außenminister Jörn Wadefuhl sorgt erneut für Irritationen. In der Sitzung der Unionsbundestagfraktion soll er nach Teilnehmerangaben gesagt haben, Syrien sehe schlimmer aus als Deutschland 1945.
Das Schwein, das Glück bringen sollte, es quiekt, es stört. Im Märchen wird das Schwein jetzt zur Gans getauscht. Und um ehrlich zu sein, mein Tipp ist der, dass das auch im Kabinett bald passieren könnte. Der Hans, ich meine der Friedrich, der geht weiter durch das Stadtbild.
Ich habe gar nichts zurückzunehmen. Im Gegenteil, ich unterstreiche es noch einmal, wir müssen daran etwas ändern. Und der Bundesinnenminister ist dabei, daran etwas zu ändern.
Was jetzt noch fehlt, das wissen die Märchenkenner, ist der Schleifstein. Bei Friedrich Merz sind das die Umfragewerte schwer zu tragen. Die haben schon so manchen Wahlsieger nach unten gezogen. Im Märchen vom Hans im Glück endet das Ganze mit großer Leichtigkeit.
Ach, der ist ja ein richtiger Mann geworden.
Und Friedrich Merz? Naja, die Koalition kämpft mit ihm, mit sich, mit CDU und SPD. Tja, da liegen zwei Partner im Bett und träumen unterschiedlichste Träume. Das Ganze könnte noch vor Ablauf der Legislatur ein böses Erwachen geben. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Im Interview Professor Hans-Werner Sinn, der Ökonom, mit dem kritischen Blick auf die Welt, auf die Ökonomie und heute Morgen insbesondere auf die Amerikaner.
Er ist ja im Vormarsch. Er hat jetzt mit den Drohnen eine Möglichkeit, die westlichen Städte in der Ukraine anzugreifen und es gibt kein richtiges Gegenmittel.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt hat die neuesten Zahlen von McDonald's und außerdem berichten wir über einen Quizkönig aus Frankreich und wir verhängen einen Haftbefehl gegen Reinhard May. Trump, Putin und die Vereinigten Staaten von Europa, so der Titel des neuesten Buches von Professor Hans-Werner Sinn. Der Mann ist einer der höchst angesehensten Ökonomen in Deutschland. Lange Jahre war er Präsident des Münchner IFO-Instituts. Hans-Werner Sinn ist bekannt als Rhetoriker, als Mahner, als Kritiker, als messerscharfer Analyst. Politische Korrektheit ist seine Sache nicht. In seinem neuen Buch wird er auch noch zum Visionär. Die Keywords, um die es hier geht, die hat er in seinem Buchtitel ja alle genannt. Das sind die beiden Pole, Russland und die USA und wir mittendrin, die Europäer. Ein wenig verloren, zu sehr mit uns selbst beschäftigt. Wie kommen wir da eigentlich wieder raus als Europäer? Wie müssen wir uns aufstellen zwischen Krieg und Frieden, zwischen Russland und Amerika? Und was genau meint er, der Professor, mit der europäischen Verteidigungsgemeinschaft? Das 60-minütige Interview, gestern geführt auf der Pioneer 2 bei herrlichem herbstlichen Sonnenschein, das hören Sie heute Morgen schon in der App in voller Länge auf thepioneer.de. Und Ausschnitte, die hören wir jetzt. Einen schönen guten Tag, Professor Hans-Werner Sinn.
Tag, Herr Steingart.
Sie haben ein Buch geschrieben und das für mich Überraschendste ist der Ton des Buches, ein Ton ehrlicher Besorgnis. Was genau, Herr Sinn, besorgt Sie an der Gegenwart?
Also ich finde die jetzige Situation so ziemlich als gefährlichste in der Nachkriegszeit. Ich habe ja doch vieles erlebt. Da gab es schon auch gefährliche Situationen. Denken Sie an die Kuba-Krise, das war natürlich auch heftig und plötzlich. Aber jetzt ist es gefährlich, weil die Amerikaner zeigen, dass sie nicht mehr so richtig an der Verteidigung Europas interessiert sind. Und gleichzeitig scharren die Russen mit den Hufen. Also das ist eine sehr, sehr ungute Konstellation. Die führt nicht zu einer akuten, plötzlichen, sofortigen Bedrohungslage, aber zu einer latenten Bedrohungslage größerer Art, die man auch nicht so leicht los wird.
Wird man irgendwann sagen, die Nachkriegszeit endete mit diesem Überfall auf die Ukraine?
Das hätte man ja auch schon 1989 sagen können. Aber ja, also die Phase des neuen Friedens, der neuen Hoffnung, die endete, die damals eingesetzt hat. Man dachte ja, als die Sowjetunion zerbröselt war, dass jetzt wirklich eine neue Ära beginnt, wo der Westen und der Osten zusammenkommen, wo die Spaltung Europas überwunden wird. Wurde sie ja auch großenteils, aber eigentlich hoffte man mit Russland. Und das ist jetzt eben Vergangenheit.
Gibt es einen Anteil an Schuld, der auch beim Westen, bei der NATO zu suchen wäre? Sie behandeln das Thema in Ihrem Buch durchaus, würde ich sagen, auch selbstkritisch mit Blick auf Kriegsursachen, die vielleicht nicht nur im Eroberungskalkül oder in der Weltmachtsfantasie von Putin liegen.
Ja, ich habe mich da doch sehr stark von Horst Teltschik beeinflussen lassen, der damals der Kanzlerberater war, mit dem ich auch viel gesprochen habe. Also definitiv gab es nach dem Untergang der Sowjetunion die Möglichkeit, mit Russland zu einer neuen Friedensordnung zu kommen.
Wir sind natürlich am Anfang des Aufbaus der demokratischen Gesellschaft und der Marktwirtschaft. Es gibt auf diesem Wege viele Hürden und Hindernisse, die wir zu überwinden haben.
Putin hat ja auch hier in Berlin 2001 im Bundestag, es war noch nicht der Reichstag, aber der Bundestag im Provisorium, die Hand gereicht.
Das starke, lebendige Herz Russlands, welches für vollwertige Zusammenarbeit und Partnerschaft geöffnet ist. Ich bedanke mich.
Er kriegte stehende Ovationen. Die Rede muss jeder gehört haben. Die ist im Internet unter YouTube verfügbar. Er spricht weitgehend auf Deutsch und ist eine sehr emotionale Rede. Ich glaube nicht, dass man so etwas vormachen kann. Im Übrigen, Telschik kennt ihn ja näher und hat damals auch die Verhandlungen geführt mit Russland. Und er meint, dass es die echte Chance gab. Putin war damals der Westler im Kreml, der eine Westanbindung wollte. Und der Westen hat ihn doch ziemlich brüsk zurückgestoßen. Es gab formal dann zwar einen NATO-Russland-Rat sogar und solche Dinge, aber das meinte man nicht ehrlich. Und dieses Zurückstoßen, ja, wo kam das her? Das kam im Wesentlichen, glaube ich, von den Amerikanern, die jetzt mit der neuen Weltordnung, die sich ergeben konnte, nämlich neuer Frieden zwischen Russland und Westeuropa, speziell Deutschland, nicht viel anfangen konnten. Die Wolfowitz-Doktrin, die formuliert wurde im Außenministerium damals 1992, da war ein Mitarbeiter dort und auch Politologieprofessor, besagte ganz eindeutig, dass für Amerika eine Gefahr droht, wenn Russland und Deutschland zusammenkommen.
Die zwei größten europäischen Mächte, zusammenfinden.
Und zusammenkommen natürlich nicht in dem Sinne, dass sie eine Einheit bilden, sondern indem sie Freihandel haben und voneinander profitieren durch den regen wirtschaftlichen Austausch.
Was wir ja auch im Sinne hatten, auch umgesetzt haben, denn das deutsche Nachkriegswunder wäre wahrscheinlich ohne die günstigen Energiezufuhren aus der damaligen Sowjetunion nicht denkbar gewesen, oder?
Ja, wir haben selbst zur Zeit des Eisernen Vorhangs Energie und Rohstoffe aus Russland bekommen. Das hat uns sehr geholfen. Russland ist das natürliche Komplement von Deutschland. Deutschland hat die verarbeitende Industrie, die Russen haben die Rohstoffe, das passt zusammen. Das sagt ja auch die Handelstheorie. Partner, die ganz ähnlich sind, passen eigentlich gar nicht gut zusammen, weil sie sind ja eher Konkurrenten, als dass sie sich gegenseitig ergänzen. Hingegen Russland mit den Rohstoffen ist eben der natürliche Handelspartner, wo beide Seiten hätten große Vorteile haben können.
Und das hat die Amerikaner gestört.
Ja, das hat die Amerikaner gestört, definitiv. Auch die Brzezinski-Doktrin später, das lief ja alles in die gleiche Richtung. Das amerikanische Establishment wollte diese Verbindung nicht. Und die Osteuropäer, muss man zugeben, als die dann in die EU kamen, haben ja auch gemauert. Die wollten die Russen auch nicht mehr, aus verständlichen Gründen. Und da gab es also starke Kräfte, die Europa auch in eine andere Richtung getrieben haben. Und
also auch ökonomische Interessen, sagen Sie. Vielleicht war dann die NATO-Osterweiterung nicht nur ein militärisches, ein defensives Projekt, sondern auch ein Projekt, würden Sie sagen, das Russland und Deutschland auseinandergetrieben hat, bewusst?
Also die Amerikaner haben nie dran gedacht, dass es so richtig nötig sei, Frieden zu machen, sondern sie wollten ihren Sieg im Kalten Krieg dann zum Schluss auskosten. Und das war falsch. Also Deutschland hat man ja besiegt im Zweiten Weltkrieg und hat dann die Hand gereicht, nicht? Um eben Deutschland an den Westen zu binden. Aber das war eine nützliche Politik auch für Amerika, denn wir sind ja doch sehr freundlich gewesen mit den Amerikanern die ganze Zeit. Und umgekehrt haben die Amerikaner uns ja auch geholfen, die Wiedervereinigung zu kriegen. Das war eine wunderschöne Symbiose. Aber das hat man eben mit Russland so nicht gemacht. Und das ist das große Versäumnis. Und Putin kippte dann irgendwann um, zwischen 2001 und 2007, als er dann plötzlich darauf hinwies, dass eine multipolare Weltordnung nötig sein müsse und nicht mehr diese Hegemonie der Amerikaner. Und seitdem stehen die Zeichen auf Konfrontation. Und dann kam ja 2014 die Annexion der Krim und 2022, da sind wir ja noch in der Phase, der richtige Ukraine-Krieg, der noch lange nicht zu Ende ist. Wir hoffen, dass Putin aufhört, aber er sieht das gar nicht ein, dass er aufhört. Warum soll er aufhören? Er ist ja im Vormarsch. Er hat jetzt mit den Drohnen schon eine Möglichkeit, die westlichen Städte in der Ukraine anzugreifen. Und es gibt kein richtiges Gegenmittel gegen die Drohnen.
Und uns fehlt die günstige Energie. Würden Sie so weit gehen und sagen, die Zerstörung auch der Pipelines hat was mit dieser Energiepartnerschaft, die Deutschland mit Russland immer gepflegt hatte und vielleicht von der viele auch träumen, dass sie wiederherstellbar ist? Ist diese Zerstörung der Röhren ein Krimi als Krimi oder ist das ein politischer Krimi?
Ja, politischer und ökonomischer Krimi, da reichen sich beide Präferenzen wohl die Hand. Amerika wollte lieber eigenes Gas verkaufen und wollte lieber Europa auch abhängig wissen von den eigenen Energielieferungen als von Russland.
Das was ja jetzt so auch passiert.
Was passiert? Wir kaufen ja jetzt amerikanisches Flüssiggas und das russische haben wir auch noch ein bisschen gekriegt, aber nicht so viel und das soll ja total unterbunden werden.
Aber wir haben doch die russische Abhängigkeit beim Gas gegen die amerikanische Abhängigkeit beim Flüssiggas einfach nur getauscht.
Ja, sicher. Und das ist so lange gut, wie wir davon ausgehen, dass die Amerikaner uns unter allen Umständen verteidigen werden. Aber sie haben ja gesagt, dass sie das nicht tun. Trump hat ja in aller Deutlichkeit gesagt, wenn die Europäer nicht zahlen, dann zum Teufel sollen die Russen sie sich nehmen. Nicht? Das muss man sich mal vorstellen, redet viel, aber immerhin hat es gesagt.
Also und er jetzt hat drastische Sachen in Richtung, they ripped us off, also die haben uns übers Messer gezogen. Sie sind Aasgeier, hat er gesagt. Was ist da los?
Scavengers, ja.
Ja, steckt dahinter auch ein Kalkül oder ist das für Sie einfach durchgeknallt? Was sagt der Professor?
Beides. Es ist auch ein Kalkül, um eben Schutzgelder zu erpressen. Das heißt, die Leistungen der Amerikaner zum Schutz Westeuropas, die kosten viel Geld und die müssen wir besser bezahlen. Wir bezahlen natürlich schon die amerikanischen Truppen auf deutschem Boden, sowieso schon immer. Aber wir sollen jetzt noch mehr zahlen und neuerdings zahlen wir ja auch sämtliche Waffen, die die Amerikaner in die Ukraine liefern. Da hat Trump ja gesagt, er zahlt keinen Cent mehr. Tut es auch nicht. Wer zahlt? Das sind die nordeuropäischen Länder und England auch noch dazu. Also es sind Holland, Belgien wollte erst nicht, macht jetzt auch mit. Die skandinavischen Länder, die baltischen Länder und Deutschland.
Und könnte man sagen, ist ja auch unser Kontinent und unsere Freiheit die
ja,
Nähe von...
Ja, natürlich. Aber die Amerikaner sind anders angetreten. Und insbesondere haben sie ja auch eine Mitverantwortung für diese Entwicklung, die seit 2001 hier stattgefunden hat, gegen auch die Präferenzen, die es in Deutschland gab, muss man klar sagen. Also die deutsche Bundesregierung war nicht dafür, dass man auf Konfrontation geht, sondern das war der Wunsch der Amerikaner und natürlich später dann auch der neuen osteuropäischen EU-Mitglieder.
Naja, und dann fällt da noch das Wort Schutzgelderpressung.
Wenn die Amerikaner sagen, wenn ihr nicht zahlt, dann lassen wir euch hängen und schützen euch nicht mehr vor den Russen. Und hinzu kommt ja auch, dass mit den Zöllen, und das sagt er ja offen, er will, dass die Firmen aus Deutschland jetzt nach Amerika wandern. Zur Automobilindustrie hat er ganz deutlich gesagt, I want German car companies to become American companies. Ich glaube, die Schutzgelderpressung kann man nicht von der Hand weisen. Das ist schon der Grundtenor seiner Politik.
Und er fordert...
Schluss mit der deutschen Parlamentsarmee, ersetzt durch eine europäische Parlamentsarmee. Es muss also ein europäisches Verteidigungsparlament geben.
Hans-Werner Sinn, Ökonom, Klartextsprecher und streitbarer Kopf. Das ganze Gespräch über Trumps Schuldenstrategie, die sogenannten Mar-a-Lago-Accords, über die ökonomische Logik dieser Zölle und dann eben die Ideen von Hans-Werner Sinn für eine europäische Armee. Das finden alle unsere Pioneers wie immer in der App oder auf thepioneer.de. Und für alle, die noch nicht Pioneers sind, vielleicht ist das doch heute der richtige Tag, um an Bord zu kommen. Für unabhängigen, werbefreien Journalismus mit Stimmen, streitbaren Stimmen wie der von Hans-Werner Sinn. Ich freue mich auf Sie.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, das kann uns am besten meine Kollegin vor Ort sagen, Anne Schwedt in New York. Also ab an die Wall Street. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Anne McDonald's hat ja die Bücher aufgemacht und du hast reingeschaut. Sag uns, wie geht's dem Fastfood-Giganten?
Also auf den ersten Blick tatsächlich gemischt. Der Gewinn lag knapp unter den Erwartungen der Analysten und auch beim Umsatz blieb McDonald's mit plus 3% leicht hinter den Erwartungen zurück. Trotzdem zeigte das Geschäft in den Filialen weltweit Stärke. Die vergleichbaren Umsätze wuchsen um 3,6%, besonders auf die US-Filialen entfielen ein Plus von 2,4%. Das ist mehr als Analysten erwartet hatten und vor allem auch neue Snackangebote wie der günstige Snack Wrap und die Rückkehr der Extra Value Meals haben dazu beigetragen. Und auch international wächst McDonald's weiterhin. In den wichtigen Märkten wie Deutschland, Australien und Japan stiegen die Umsätze teils sogar noch stärker. Die Aktie reagierte positiv, stieg nach den Zahlen um gut 3% und schloss dann mit 2,2% im Plus. Das zeigt einfach, Anleger setzen auf McDonald's als Gewinner in schwierigen Märkten, dank guter Preisaktionen und der Beliebtheit auch bei einkommensstärkeren Kundengruppen, Gabor.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass der erfolgreichste Quizshow-Kandidat Europas kein Showman ist, sondern ein eher stiller, schüchterner Geschichtsstudent aus Toulouse. Ein junger Franzose, Emilion sein Name, neugierig seit Kindergartenzeiten. Er kam 2023 mit ungleichen Glückssocken in eine französische Mittagssendung namens Die 12 Glockenschläge. Eine Quizshow mit kitschigem Bühnenlicht und täglich neuen Folgen und einem überaus motivierten Moderator.
Oh la 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 la! C'est aujourd'hui!
Der junge Kandidat kam und er blieb. Die Socken brachten ihm Glück, und zwar jede Menge. Tag für Tag beantwortet er die Fragen mit Bravour.
Emilien! Top! Quel physicien néo-zélandais a mis en évidence l'existence d'un noyau au centre des atomes?
Er hielt sich in der Show, jetzt festhalten, 647 Folgen lang. Das war eine Siegesserie, die 2 Jahre andauerte. Er gewann in diesen 2 Jahren 2,5 Millionen Euro, 23 Autos, 40 Kilo Süßigkeiten und noch dazu wurde er der erfolgreichste Kandidat Frankreichs, Europas erfolgreichster Quizgewinner. Und, tja, Weltrekordhalter für die meisten Solo-Auftritte in einer Show. Sein Geheimnis? Neugier und 10 Stunden Schlaf. Das sagt er. Naja, und natürlich Vorbereitung, nehme ich zumindest an. Vielleicht ist das ja die Lehre. Aufmerksamkeit, Wissensdurst, Gesundheit und eine gehörige Portion Bescheidenheit.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Zu glauben, dass sanfte Balladen und harter Deutschrap nicht kompatibel sind. Doch, das sind sie. Der Deutschrapper Haftbefehl beweist es uns in seiner neuen Dokumentation.
In meinem Garten, da haben sie sein Nest. Reinhard May, kennst du Reinhard May?
Diese brüchige, rauchige Stimme, sie gehört Aykut Anhan. Eigentlich rappt er als Haftbefehl über das Leben im Ghetto, über Exzesse und darüber, dass er der Babo ist.
Ja, muss wissen, wer der Babo ist. Hafti Abi ist er, der im Lambo und Ferrari sitzt Audi, Arabi, Money Rich. Wissen, wer der Babo ist. Attention, macht bloß keine Halle, Kids, bevor ich komm und dir deine Nase brech.
Doch in der neuen Doku Babu, die Haftbefehl-Story, zeigt er eine andere Seite. Er legt seine Wunden offen und das tut er vor allem in einer Szene, in der ein altes Lied plötzlich eine ganz neue Bedeutung bekommt. Er sitzt da sichtlich mitgenommen, bleich erschöpft, gezeichnet von seiner Drogensucht. Und dann, völlig unerwartet, spielt er auf seinem Handy ein Lied.
In meinem Dach, in meinem Dach, baut ein Rabe sich sein Nest. Unter meinem brüchigen Dache, unter dem zerfallenen Dache, wo der Wind durch die Balken bläst, wo der Wind durch die Balken bläst.
Brutaler Song, Alter.
Das Lied zeigt die Verletzlichkeit des sonst so hart auftretenden Rappers. Reinhard May, In meinem Garten, erstmals veröffentlicht im Jahr 1970. Seit die Doku läuft, erfährt die sanfte Ballade ein Comeback, klettert jetzt in die deutschen Charts bis in die Top 10, zuweilen noch vor Weltstar Taylor Swift. und junge Rap-Fans feiern Reinhard May plötzlich in den sozialen Medien. Was für eine Entdeckung. Das Lied zeigt die Verletzlichkeit des Rappers. Und vielleicht ist diese Verbindung Rap und Chanson ein Zeichen dafür, dass Schmerz, egal in welcher Form, seinen Ausdruck findet. In Sprache, in Poesie, in Musik.
In meinem Garten, in meinem Garten, blühte blau der Rittersporn. Zwischen dem Unkraut, in meinem Garten, im Geröll, in meinem Garten, wo die anderen Blumen verdorren, Blumen verdorren.
Ich wünsche Ihnen, ich wünsche uns allen einen hoffnungsfrohen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, freuen Sie sich morgen auf Chelsea Speaker. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
In meinem Dache baut ein Rabe sich sein Nest. Unter meinem brüchigen Dache, unter dem zerfallenen Dache, wo der Wind durch die Balken bläst, wo der Wind durch die Balken bläst.